Dong, 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 dong.
Hello.
Hey.
Kurzer Disclaimer.
Wir melden uns aus dem Off.
4 Tage nach Aufnahme dieser Folge. Und zwar ist diese Folge deutlich länger geworden als geplant. Wir haben uns jetzt entschieden, die aufzuteilen in 2 Teile. Was bedeutet, dass wir ungewohnterweise mittendrin die Folge splitten werden. Und weil wir jetzt nicht noch eine Abmoderation machen wollten und eine neue Anmoderation, haben wir uns einfach entschieden, einen Disclaimer hinzusetzen und die 2. Folge wieder ganz normal mit Teaser und Intro, aber genau da ansetzen zu lassen, wo die 1. aufhört.
Und wenn ihr jetzt wissen wollt, was Madonna und der Anzeigenhauptmeister gemeinsam haben, dann wünschen wir euch jetzt schon mal viel Spaß mit dem 1. Teil der Folge und später viel Spaß mit dem 2. Teil der Folge.
Weil ich glaube, eine große Sache, die dazu beiträgt, dass man den Typen einfach nicht mag oder nicht mögen kann, ist, weil es wirkt halt auch so, als hätte er eine riesige Genugtuung daraus. Und dann kriegt es natürlich ein Geschmäckle.
Klar, es gibt irgendwie, du kannst Leute verprügeln, das ist halt so, ja. Aber Mobbing geht ja oft viel weiter, wo du Gerüchte verbreitest oder irgendwie, ja, was macht der wohl daheim oder keine Ahnung, ne? Also irgendwie so komische, dass du eben so den sozialen Status von Menschen auch damit so zementierst oder halt von deinem sozialen Status abkoppeln willst. Und das bedeutet ja, dass du so eine Art, also sozial kann man ja nicht alleine sein, sondern braucht man immer eine Gruppe für. Und das, was es letztlich bedeutet, ist ja tatsächlich, dass du klare Gruppen ausbildest durch so feindseliges Verhalten.
Hast du das mitgekriegt von Madonna?
Ja, habe ich mitgekriegt.
Die einfach auf ihrem Konzert sich bei einem Fan beschwert hat, warum er nicht aufsteht wie alle anderen. Und wirklich eine komplette Konzerthalle, also eine einzige Person vor einer kompletten, voll befüllten Konzerthalle outcalled. Und durch das Mikrofon sagt, warum stehst du nicht wie alle anderen, wenn ich hier mein Lied singe? Und dann feststellt, dass die Person im Rollstuhl sitzt und dann noch nicht mal sagt, das tut mir sehr leid, sondern sagt, oh, das ist politisch inkorrekt.
Menschenlogik.
Aber man muss schon sagen, da war ich schon sehr beeindruckt von Madonna, dass sie dann doch in der Lage ist, so viel zu reflektieren, dass es politisch nicht korrekt ist, sowas zu tun.
Ja, das hat ihr Management ihr wohl irgendwann mal beigebracht, dass das politisch inkorrekt ist. Und genau bis zu diesem Punkt ging der Gedanke. Nicht 1 Zentimeter weiter. Oh, politisch inkorrekt.
Aber es ist schon echt hart. Also, erstens mal ist es hart, dass Madonna immer noch eine ganze Halle voller Fans füllen kann.
Ey, krass, gell? Hätte ich nicht gedacht. Ja, ich dachte, Madonna ist in so einen anderen Daseinszustand gewechselt, einfach mit ihrem Kabbala-Zeug. Und die ist doch dann so ein Baum geworden. Ihre Arme sahen aus wie so Rinde. Irgendwie, I don't know.
Ich glaube, die war schon immer so komisch. Es gibt ein Video von ihr aus den 90ern, wo in dem Video war Kevin Costner und in den 90ern war Kevin Costner noch ein Riesending. Ich weiß, viele Hörer, die uns hören, sind ein bisschen jünger. Kevin Costner war ein sehr bekannter Schauspieler.
Ey, das ist ja verrückt. Kevin Costner ist ja wirklich einfach weg vom Fenster gewesen. Dann. Also jetzt.
Er hat versucht, ich glaube, die letzte Rolle, die man von ihm jetzt noch kennen könnte, so wirklich der Vater von Superman in Man of Steel von 2012 oder so.
Ah, da hat er mitgespielt.
Da hat er Vater gespielt. Da gibt es dieses Meme, wo er opfert sich ja.
Ja.
Also diese Tornado-Szene, wo Superman ihn retten könnte, aber sein Vater ihm zeigt, er soll bleiben, weil er dadurch ja der Welt offenbaren müsste, dass er Superkräfte hat. Ah. Und dann stattdessen den Freitod mehr oder weniger, den erzwungenen Freitod im Tornado in Kauf nimmt. Auf jeden Fall war hier Kevin Costner backstage und hat wohl ihr gesagt, dass der Auftritt von ihr halt sehr schön war und Madonna zickt ihn so voll an und geht dann und lässt er dann so ja, mein Auftritt, er war voll schön oder so, ne? Also sie hat da irgendwie Superlativen erwartet und dann war es so richtig an, wenn ich denke so, naja. Und Kevin Costner in dem Video, aber er war eigentlich nett.
Er hat die Höflichkeitsform eingehalten. Wahrscheinlich fand er es auch nett. War nicht so ein Riesending für ihn.
Also man hat schon gemerkt, so hey, ich bin Kevin Costner und so und ich bin Fan von deinem Ding, aber er war nett. Er war nicht scheiße zu ihm. Naja.
Was hat denn der mit dem Wolf tanzt? Ist doch auch Kevin Costner, oder?
Richtig.
Und Bodyguard.
Na klar.
Mit Whitney Houston.
Hast du, wenn wir jetzt beim Thema Mobbing schon sind, hast du vom Anzeigenmeister gehört?
Natürlich. Ich bin
großer. Stimmt gerade so ein bisschen die Social Media Welt, ne?
Ich bin großer Fan von ihm. Für Recht und Ordnung sorgen. Recht, wo Recht da ist, wo das immer mit Füßen getreten wird, einfach auch mal einfordern. Fände ich richtig geil.
So ganz unironisch findest du es geil?
Ich finde es tatsächlich 60%. Also weißt du, so von der Ironie, vom Ironie-Level her, wenn man richtig so ironisch ist, ist es ja meistens so überwiegend ironisch. Aber ich bin so überwiegend eigentlich ernst. Ich finde es irgendwie geil.
Bei mir ist das Gegenteil.
Ja, du wohnst auch in München und musst quasi das Recht ab und zu beugen, damit du ein normales Leben führen kannst.
Ich sage ganz viele Sachen ganz ernst. Und meins aber nicht.
Ach so, meins. Ja, ich weiß. Deswegen ist das so ein komisches Gefühl bei dem Anzeigenmeister, weil ich ihn doch ein bisschen bewundere.
Okay. Oh, das war mir nicht klar. Verrückt. Ich wusste nicht, dass wir jetzt heute noch einen Streit führen, aber.
Ja, los geht's.
Nee, echt, ja, nee, ich muss sagen, ich finde. Also man muss dazu sagen, zum aktuellen Zeitpunkt, wo wir es jetzt aufnehmen, ist es auch schon passiert, dass er tatsächlich auch angegriffen wurde, was man natürlich nicht für gut heißen darf, was aber irgendwie absehbar war. Also jemand, der so polarisiert und dann auch, man muss auch dazu sagen, wer auch latent die Autoszene so anpisst, hat es natürlich auch mit Leuten unter anderem zu tun, die da einfach keinen Bock drauf haben. Ja. Ich sage es natürlich nicht, dass die Autoszene gewalttätig ist. Ich sage nur, dass wenn es um den deutschen Autoverkehr geht und zum Beispiel Tempolimit auf der Autobahn, dass da die Gemüter einfach sehr schnell hochkochen.
Warum auch immer, aber ja, ist so.
Ja, ist halt so, aber ich will es nicht sagen, die Autoszene ist gewalttätig, aber es ist einfach, Deutschland ist halt irgendwie nach wie vor ein Autoland und wenn du im weitesten Sinne mit den Autos in Deutschland irgendwie Schabernack treibst, dann ist irgendwie klar, also mir war klar, dass der sich da gerade keine Freunde macht.
Ja.
Und dachte mir auch so, ich weiß nicht, ob das für dich so eine schlaue Entscheidung war, beim Spiegel irgendwie dich da von Kahn spannen zu lassen. Auf jeden Fall, ich bin der Meinung, ich find's total scheiße, muss ich sagen. Ich finde natürlich, wie nennt sich das, wenn die Bevölkerung
Zivilcourage.
Ja, ist es Zivilcourage.
Das ist, wenn du hilfst.
Ja, aber er muss ja nicht, also da brauchst du ja keine Courage, um Leute zu verpetzen.
Irgendwie schon, ich meine, du setzt ja, dein Leben dann schon, aufs Spiel.
Wenn du genug Leute verpetzt, dann brauchst du irgendwann mal Courage, um es weiter zu tun. Also die Frage, die ich mir da manchmal schon auch stelle, ist, ne, er wird es hart gemobbt, was irgendwie abzusehen war, ohne das jetzt gutheißen zu wollen. Aber ein Stück weit, wenn jemand es sich zur Aufgabe macht, nur nicht mal, weißt du, ich würde ja vielleicht noch verstehen, wenn er angepisst wäre von seiner Straße, weil in seiner Straße ständig falsch geparkt wird oder sonst was und er irgendwann sagt, mir reicht's. Und dann breitet sich's vielleicht auf die Kleinstadt aus, in der man lebt, aber der sitzt sich ja aktiv in den Zug und fährt in andere Städte, um da die Leute anzuschwärzen.
Ja, ja.
So, und ab diesem Ausmaß muss man ja auch so die Frage in den Raum stellen, ist, was er tut, nicht auch irgendwie eine Art von Mobbing?
Ja, ja, klar, aber er ist natürlich. Das ist wirklich eine gute Frage, weil ist es Mobbing, wenn man geltendes Recht einfordert?
Ja, natürlich, genau, weil er hat halt das Recht auf seiner Seite, aber es ist ja auch ein Recht, was ja zum Teil von der Polizei gar nicht wirklich, weißt du, vollzogen wird. Also, wenn jetzt da jemand in seiner Straße irgendwie kurz nach Gesetz vielleicht falsch parkt, aber es wird so akzeptiert, weil, guck mal, du weißt, wo ich wohne. Ne? Ja. Du hast da immer geparkt.
Ja.
Ist verboten. Jetzt.
Ja.
Was passiert?
Alle parken da, trotzdem.
Ja, natürlich, weil du da, und auch du parkst da, weil du da seit 30 Jahren parkst.
Ja. Ja, ja, ja.
So, aber irgendjemand hat irgendwann mal entschieden, jetzt vor kurzem, dass das jetzt da, dass da jetzt Parken verboten ist. Warum auch immer. Redet ja auch keiner mit dir, ne? Da kommt ja noch nicht mal ein Flyer. Da stehen dann plötzlich Parkverbotsschilde und man denkt sich so, wow, hier ist seit 30 Jahren parken hier die Leute. Es hat sich nie jemand beschwert. Irgendjemand in der Stadt entscheidet jetzt, hier wird eine Parkverbotszone. Und du parkst trotzdem. Und ich bin mir relativ sicher, dass wenn du keine Idioten hast, die Polizei da hochfährt und nichts sagt.
Mhm.
Weil die in der Kleinstadt, in der wir jetzt leben, oder halt meine Eltern und wir gelebt haben, auch die Polizisten dann schon lange ihren Dienst tun und die dann sagen, mir doch scheißegal, solange sich hier niemand beschwert. Ne? Ich verstehe, dass man da eine gesetzliche Grundlage schafft, dass man sagen kann, okay, im Zweifelsfall gibt es hier, können wir uns hier auf dieses Schild berufen und das geht weg. Ne?
Ja.
Aber solange sich hier niemand beschwert, so. Jetzt kommt da aber ein Typ, irgendeine Einzelperson, die sich selber zur Aufgabe macht und sagt, nö, du musst jetzt hier weg. Und dann kriegst du ein Ticket, obwohl du das Ticket nie bekommen hast, weil eine einzelne Person jetzt entscheidet, doch, das ist so. Da rastest du doch aus. Also kannst du mir doch jetzt nicht sagen, dass du sagst, ja, du hast recht. Ist eigentlich ziemlich cool, dass du auf das Gesetz achtest. Danke dir.
Vielen Dank, junger Freund.
Weil für dich würde das bedeuten, dass du drüben beim Sportplatz auf dem Parkplatz stehen musst, wo du ja aber theoretisch auch nicht parken darfst. Plus, da treibt sich das Gesindel rum abends und trinkt und sauft und macht da ihren Schabernack, wo du irgendwie denkst, will ich da jetzt meine Karre da stehen haben, wenn die da irgendwie ihren Freitagabend-Rausch ausleben.
Ja. Das Ding ist, ja, das ist der erste Moment, wo das dann quasi akut wird für einen. Aber das eigentliche Problem ist doch das Parkverbot da. Also, weißt du, man kann dann die ganze Wut, die man eigentlich auf diese Parkverbotszone hat, an diesem Typ auslassen. Aber letztlich zeigt er dir ja nur, dass das Problem eigentlich woanders liegt. Und dass man jetzt wahrscheinlich jahrelang sich dann nicht drum gekümmert hat, dass dieses dämliche Parkverbot da wegkommt. Weißt du, man hätte ja auch, man kann da auch zur Stadt gehen und sagen, das ist ein Scheißdreck. Ich sammle jetzt hier, was muss ich machen, dass das wegkommt? Und da gibt's auch Möglichkeiten. Nur das macht man ja wieder nicht, weil da ist man dann so, keine Ahnung, das hat die Stadt gemacht. Da habe ich keine Handhabe aus irgendeinem Grund. Da ist man so richtig preußisch. Aber wenn dann jemand kommt, ein Individuum, der das quasi einfach aufzeigt und sagt, oh, hier gilt Recht, das vielleicht ein dummes Recht ist, aber das werde ich jetzt einfach mal einfordern, dann wird es ja erst akut und dann könnte man sagen, ja, warum gilt das hier eigentlich? Wir müssen die Verhältnisse anpassen. Dann kann auch niemand kommen.
Okay, das bedeutet, wenn wir das jetzt auf dich münzen, dann würdest du, wenn dir das jetzt passiert, dann würdest du sagen, alles klar, weil das ist eine rhetorische Frage, weil ich kenne dich. Alles klar, du hast recht, ich gehe jetzt auf die Stadt und schreibe Mails und Briefe und werde da vorstellig, bis dieses Halteverbot weg ist, weil das ist dumm. Oder sagst du, du dumme Sau, verpiss dich aus der Straße, keine Sau interessiert es und jetzt kriege ich wegen dir die ganze Zeit Tickets. Also diesen Weg würdest du gehen, so wie du es gerade vorschlägst.
Absolut.
Das wage ich zu bezweifeln. Aber
naja, das Ding ist, den Weg geht ja niemand. Also du hast schon gesagt, das ist eine rhetorische Frage und es ist ein rhetorischer Trick eigentlich, mein Argument außer Kraft zu setzen. Aber tatsächlich ist es ja so, wenn der hierher kommen würde und würde mich anzeigen, weil ich im Parkverbot stehe.
Ja.
Und also die Logik funktioniert da immer noch. Dann würde ich ja genau das Gleiche durchmachen. Würde mich aufregen, aber in dem Moment, in dem mich aufregt, muss ich mir ja auch die Frage stellen, wohin mit meiner Aggression? Und da muss man schon sagen, warum ist da eigentlich ein Parkverbot? Wenn erstens keine Not besteht und zweitens das komplett hirnrissig ist. Und dann muss man vielleicht schon sagen, naja, okay, ist jetzt einmal so gewesen, ich kann jetzt eigentlich auch drauf scheißen, der Typ will ja eh nur einmal überall jemand anzeigen, der kommt nie wieder, passt. Oder ich kann sagen, naja, irgendwie könnte man sich auch drum kümmern. Was soll das eigentlich?
Ja, aber es ist ein interessanter Gedanke, weil es stimmt schon, man ist ja ein bequemer Mensch in jeglicher Lebenslage und es ist natürlich sehr viel bequemer, seine Wut auf eine Person, die ein Gesicht hat und einen Namen und eine Form zu richten,
ja,
als gegen eine Stadt, die ja im ersten Moment für dich ein gesichtsloses Konstrukt ist. Das hat keinen Namen, kein Gesicht. Da weißt du ja noch nicht mal, an wen du dich wenden sollst erstmal. Na, dann wirst du durchgestellt und so. Ja. Ist natürlich bequemer und einfacher zu sagen, der da ist schuld.
Na? Menschenlogik.
Ist ein valider Punkt. Du stehst jetzt im Halteverbot und das macht es ja nicht weniger richtig, nur weil dein Trotz sagt, das ist aber falsch.
Ja, genau.
Ich verstehe das schon. Aber ich verstehe auch ein bisschen der Frust, der aufkommt, wenn irgendjemand, der vielleicht noch nicht mal aus der gleichen Stadt kommt, regelmäßig da mit seinem Fahrrad, wo Polizvieh oder so draufsteht, also sich ganz eindeutig irgendwie als eine Art verlängerter Arm des Gesetzes betrachtet und sieht,
ja.
Da vorbeikommt und sagt, nee, Junge, nee. Ich mach's dir nicht einfach. Geh zur fucking Stadt, mach deine Anrufe, wenn es dir nicht passt, aber solange das so ist, weil das Verrückte ist ja auch, es ist ja auch die Polizei angepisst von dem.
Ja, ja, natürlich.
Das weil ist der ja auch nur mehr Arbeit macht. Ja, ja. Ne? Es ist ja nicht so, dass der Unterstützung kriegt von der Polizei oder von Bürgermeister oder sonst jemand.
Ja.
Der sagt ja, hey, voll geil, dass du das tust für uns. Du nimmst uns ja richtig Arbeit ab. Also man müsste vielleicht wirklich auch mal drüber reden, über den Grundsatz von Gesetze. Ob da jedes Gesetz auch wirklich dann so ausgeführt werden will.
Mhm.
Weil du argumentierst jetzt ja schon auch ein bisschen aus der Sicht so, naja, es ist ja voll geil, jedes Gesetz soll auch Anwendung finden. Ich betrachte es so ein bisschen aus der Sicht, ich verstehe, dass man für alles eine gesetzliche Grundlage braucht, auf die man sich im Zweifelsfall berufen kann,
ja,
wo man sagen kann, okay, hier gibt es keine Grauzone. Wenn es zum Streit kommt, können wir das ganz klar durch die Regelung irgendwie auch beseitigen und klären.
Ja.
Was aber nicht notwendigerweise sofort bedeutet, dass man dieses Gesetz umsetzen muss,
ja,
sondern dass man sich einfach diese Grundlage schafft. Und weil ich natürlich so ticke, im Sinne von, naja, okay, das ist jetzt ein Anwohnergebiet, das steht vor meinem Haus, ist ein Platz, wo ich einfach bequem, so wie du, der diesen Parkplatz jahrelang wirklich sehr bequem auch genutzt hast und niemand sich jemand beschwert und jetzt eben vor der Entscheidung steht, entweder muss ich jetzt wirklich 5 Minuten irgendwo hingehen, bis ich einfach einen Parkplatz finde, dann verstehe natürlich, dass so eine gewisse Trotzreaktion da entsteht, wo man sagt, Junge, was soll das? Kein Sau interessiert es, nicht mal die Polizei interessiert es. Und du kommst jetzt und pisst mich an, du pisst die Polizei an.
Genau, aber das ist ja so die umgekehrte Psychologie bei der ganzen Sache, finde ich, weil was du willst, ist kein Parkverbot. Da kommt jemand, fordert das Recht ein, das da gilt, pisst damit aber eigentlich alle an, also inklusive der Stadt, die du ja abstrakt nicht so richtig zu greifen kriegst. Und jetzt könnte ja das passieren, was ja jeder will, dass die irgendwann sagen, ja gut, damit hier so eine Scheiße nicht mehr passiert, machen wir das Parkverbot wieder weg. Also vielleicht ist er nicht der Held, den wir wollten, aber der Held, den wir brauchen.
Ja, aber das ist aber die Logik funktioniert ja dann nur, wenn du wirklich glaubst, dass öffentliche Ämter und öffentliche Einrichtungen sowas tun würden.
Ja, die scheißen natürlich auch drauf.
Aber macht natürlich egal. Niemand was. Ja. Der Outcome wird nicht der sein, dass die Stadt sagt, oh, wir müssen die Parkverbotszonen abschaffen. So,
kennst du das, wenn du so einen provokativen Gedanken hast und du willst den so formulieren und beim Formulieren merkst du schon, nee. Das juckt halt keinen.
Nee, aber hast du nicht das Gefühl, dass es gab ja schon mal so einen Typ, ne? Also ich habe das Gefühl, dass der Anzeigenhauptmeister jetzt eigentlich der erste Typ ist, der einfach Social Media fähig ja. ist. Weil es gab ja schon mal in Berlin so einen Typ, der die ganze Zeit Falschparke da verfetzt hat.
Ey, stimmt, weißt du noch? Ich erinnere mich, ja.
Der war aber wahrscheinlich ein bisschen zu alt, der war noch nicht hip genug. Mhm. Ich meine, unser Anzeigenhauptmeister ist, glaube ich, erst 18 oder so.
Ja,
der ist ja noch ein Küken sozusagen. Und oder hat zumindest noch Welpenschutz, also hatte zumindest noch Welpenschutz. Aber hast du das Gefühl, weil ich glaube, was halt wirklich, ich nehme da ein bisschen den Spiegel, also eigentlich nehme ich den Spiegel voll in die Verantwortung.
Ja, voll.
Weil ich glaube, dass der Spiegel, unabhängig davon, dass ich eh glaube, dass der Spiegel nur einen halben Schritt von der Bildzeitung entfernt ist, so was die Nachrichten, also ich lese den Spiegel schon noch regelmäßig, aber ich muss auch dazu sagen, seitdem jeder einzelne Nachrichten oder jede einzelne Zeitung und Nachrichtensender hier jetzt eine Paywall drauf macht, ist es mit den Nachrichtenlesen sowieso schwierig, weil, Alter, hier nochmal kurzer Shoutout, ihr Pimmel, Alter, macht doch vernünftige Preise. Also wirklich, nee, jetzt ernsthaft. Oder macht ein Kollektiv. Macht von mir aus irgendwie eine Flatrate. 15 Euro für ein paar Zeitungen, ne? Ja. Aber ich zahle doch nicht für jedes Ding 10 Euro plus im Monat für eure scheiß Plus-Angebote, wo die Hälfte dann eh irgendwie nur Bullshit ist.
Das ist es halt, ja.
Aber macht doch vernünftige Preise, Leute. Macht doch irgendwie von mir aus 3 Euro im Monat, weil also dann wäre ich auch wirklich bereit, mir mehrere zu kaufen. Dann würde ich mir zum Beispiel auch einen Spiegel holen, weißt du, irgendwie.
Ja.
Und so, dann würde ich mir Süddeutsche und so irgendwie so 3, 4, wo ich dann sage, alles klar, komm, 12 Euro im Monat ist es mir dann wert, aber 10 Euro da für jeden bist du irgendwie 100 Euro los. Egal. Auf jeden Fall, ich finde, der Spiegel ist da manchmal von der Berichterstattung nicht so weit weg von der Bildzeitung, wie man da irgendwie glaubt.
Ja.
Anyway, ich finde da Spiegel eigentlich eine große Verantwortung, weil Spiegel hat ihn natürlich auch, ich weiß nicht, ich kenne den Typ ja nicht, ich weiß nicht, wie unsympathisch er im echten Leben ist, aber Spiegel hat ihm jetzt auch keinen Gefallen getan und ihn extrem unsympathisch auch inszeniert.
Ja, ne? Ja, klar.
Weil ich glaube, eine große Sache, die dazu beiträgt, dass man den Typen einfach nicht mag oder nicht mögen kann, ist, weil es wirkt halt auch so, als hätte er eine riesige Genugtuung daraus. Und dann kriegt es natürlich ein Geschmäckle. Ne? Weil er besteht natürlich auf sein Recht und so, aber er ist einerseits aber auch sehr stolz, wie viel Geld er schon eingetrieben hat.
Ja.
Ne? Und sagt so, ich habe der Stadt so und so viel Tausende oder Hunderttausende Euro sogar schon irgendwie eingetrieben. Da kommt natürlich so dieses Gefühl in einem hoch, ne? Irgendwie nicht nur, okay, du bist jetzt einfach so stoisch und bist einfach so fokussiert auf Recht und Ordnung. Du bist ja auch ein bisschen zu stolz auf die Geschichte, ne? Du kostest mich jetzt gerade irgendwie 35 Euro und ich glaube, das schwingt halt auch so ein bisschen mit.
Ja, also der wird ja auch echt so geframed in dieser Reportage, ne? Also, wie haben die den da genannt? Irgendwie Knöllchen, genau, Knöllchen-Fetisches. Das also, es ist irgendwie klar in dieser Reportage, man macht sich über ihn lustig so und man wirft ihn eigentlich, man gibt ihn eigentlich zum Abschuss frei, finde ich. Also man hätte sich ja auch mit dem beschäftigen können. So, der ist ja, es ist ja irgendwie interessant, warum ist der überhaupt so? Ja, man kann das ja auch irgendwie versuchen, den ein bisschen rauszukitzeln, ein bisschen zu fragen und den nicht nur auf seine Plattitüden da irgendwie zu reduzieren und den dann quasi diesen ganzen kann man ja schon fast sagen, Wutbürgern irgendwie zum Fraß vorzuwerfen. So, guck mal, das ist der, der euch richtig stresst. Also, das ist wirklich so ein, ich finde es ganz schlimm eigentlich, dass man den da so in Szene gesetzt hat auch. Weil man könnte sich richtig mit so jemandem auseinandersetzen. Ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr. Man kann darüber, also ich habe darüber gesellschaftliche Aussagen treffen können. Und warum können die das nicht? Die sind einfach nur da, die kümmern sich da nicht drum, was bedeutet das eigentlich, was da geschieht, sondern die sind einfach nur, guck mal den Idioten an, bitte verprügelt den in der S-Bahn. Also ich finde, das geht gar nicht.
Ja, also es ist halt die Frage, wie man das vielleicht auch hätte anders einfangen und schneiden und übertragen können. Oder ist er halt einfach so? Ich meine, es wurden ja auch schon Vermutungen in den Raum gestellt, dass er vielleicht auch autistisch ist oder so.
Ja, genau. Kann ja sein, ne? Also irgendwas hat der doch. Weil
also es ist auf jeden Fall nicht normal.
Ja.
Es ist nicht normal für einen Menschen so zu polarisieren ja auch. Also die Frage ist halt, ist ihm überhaupt bewusst, dass er auf so eine Reaktion stößt? Weil wenn er jetzt wirklich autistisch wäre, dann könnte man ja auch vielleicht vermuten, dass ihm gar nicht bewusst ist, dass das nicht alle geil finden.
Ja.
Also ich weiß es ja nicht. Das Problem ist, es wirkt, es ist genau, es ist halt schlecht erzählt und auch, man hätte das vielleicht kommentieren müssen mehr. Und dadurch, dass man es einfach so stehen lässt, lässt man natürlich viel Spielraum für Interpretation und man kann da, und auch eine riesengroße Projektionsfläche.
Total, ne? Ja.
Auf diese Person.
Ja.
Also wäre jetzt zum Beispiel autistisch,
ja,
dann müsste man das vielleicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise kommentieren, sodass man es einordnen kann. Dass man sagen kann, okay, dieser Mensch lebt vielleicht auch in einer Realität, die nicht unbedingt unserer entspricht. Weil für ihn könnte das ja auch bedeuten, dass diese Ordnung, also dass wir, also für ihn ist es ja vielleicht dann so, dass, also wenn er mit sowas anfängt, vielleicht auch denkt, dass die Reaktion eher die ist, dass die Leute sagen, hey, danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast.
Ja. Ja.
Dann ist jetzt natürlich ein. Aber dass er das vielleicht nicht sieht, wäre es, also wenn es so wäre, dann müsste man das kommentieren. Weil dann hätte man vielleicht auch das Problem nicht, dass die Leute sagen, du Wichse, du machst es mit Absicht.
Ja.
Sondern dann würde man sagen, okay, du machst es klar mit Absicht, aber ja, du tickst da vielleicht anders als ich. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass es ihn komplett schützen würde davor. Weil ich glaube, dass die Leute halt im Endeffekt auch ein bisschen drauf warten, dass sowas kommt. Ich glaube, dass viele Menschen insgeheim oder nicht drauf warten, aber dass bereitwillig drauf auf diesen Zug mit aufspringen, wenn man als Kollektiv irgendwie auf irgendwas negativ sich da, weil kennst du auch diese Dislike-Mentalität, die man mal aus, ne? Also es gibt irgendwie einen schlechten Filmtrailer, Sonic damals, oder es gibt einen schlechten Spieletrailer oder so, ne? Irgendwie YouTube.
Ja.
Da entsteht oft sofort eine Mentalität, wo Leute es einfach cool finden, dann halt auf den Dislike-Button zu drücken. Ne? Leute, die den Trailer vielleicht gar nicht sehen, die den Hype mitkriegen, ey, da wird voll krass gedisliked. Ey, das ist das am meisten gedislikte Video auf YouTube, wo man einfach mit drauf springt und halt auch auf den Dislike-Knopf drückt. Ja. Einfach, wenn man irgendwie gern Teil davon ist, von diesem, hey, alles klar, lass es uns niederreißen. Ne?
Ja. Ja, diese Dislike-Mentalität, das ist eigentlich echt interessant, weil die ist ja auch nichts wert, wenn sie nicht extrem ist. Wenn da, keine Ahnung, wenn das sich so, wenn da 300 Likes sind und 99 Dislikes, machst du dir eigentlich keinen, nicht wirklich einen Kopf drüber. Sondern, aber wenn da irgendwie, wenn da hier, wie nennt man das, Laserschwert nennt man das doch, ne? Wenn,
genau.
Wenn also dieser, der Like-Faktor quasi wirklich sehr, sehr, sehr viel geringer ist als der Dislike-Faktor. Und dann ist er erst, oh, hier sind viele Dislikes. Ne? Also das macht auch nur Sinn in der großen Menge. Alles andere interessiert dich nicht. Es ist schon verrückt. Und das ist ja, gut, das ist bei dem Anzeigenhauptmeister wahrscheinlich wirklich ein ähnlicher Mechanismus, der da greift. Ne? Er ist hassbar, viele hassen ihn und jetzt macht es in der Menge Sinn, ihn zu hassen.
Ich glaube, also genau, weil im Endeffekt ist es ja so, also die Realität ist ja die, er ist ja nicht mehr in meiner Straße.
Ja.
Ne? Auch schon alleine diese Diskussion, die wir jetzt gerade haben.
Ja.
Ich finde es auch spannend, muss ich sagen, dass wir da unterschiedlich ein bisschen sind. Also, ich meine, wir sind uns einig in dem Punkt, dass man niemanden schlagen sollte.
Ja, absolut. Ja.
So, aber was ich ja trotzdem spannend finde, ist ja das, wenn ich jetzt auf mich schaue, ich reg mich jetzt natürlich über einen hypothetischen, von mir, meinem Gehirn ausgedachten Fall, in dem er mich anzeigt in meiner Straße.
Ja, stimmt.
Aber er ist ja gar nicht in meiner Straße. Also ich bin ja noch nie Leidtragender und die Wahrscheinlichkeit, dass ich Leidtragender werde, vom Anzeigenmeister irgendwie angezeigt zu werden, ist äußerst gering.
Ja.
Und dennoch reg ich mich so auf, als wäre das eine potenzielle Gefahr für mich, weil es könnte ja hier auch der Münchner Polizeianzeigenmeister irgendwie unterwegs sein, ne? Ja. Oh Gott, was passiert so, ne? Das ist ja eine ähnliche Dynamik, die ja auch mit den Flüchtlingen und so ist. Ne? Ich bin gar nicht selber betroffen, aber oh Gott, was könnte, das könnte ja auch mich betreffen. Ne? Ja. Was, aber wenn es da passiert, könnte es ja hier bei mir auch passieren. Ne? Ja. Und so bricht so eine Hysterie aus, ne?
Ja.
Die ja befeuert wird durchs Internet, es geht voll schnell, jeder kriegt die Infos und so und auf einmal so wie nicht keine Massenpanik, aber so eine Massenhysterie. Oh mein Gott, was passiert, wenn da jetzt noch neue Wachmeister kommen und so, ne? Und irgendwie jetzt trifft mich. Aber eigentlich könnte es mir egal sein.
Ja, total.
So, weil es mich ja nicht betrifft.
Ja.
Und ich glaube, dass es, wenn du jetzt so sagst, so naja, also das muss ja immer so diese Masse sein, ne?
Ja.
So, erst dann kommt dieser Hype. Ich glaube, das geht in alle Richtungen, weil der Mensch ist, glaube ich, extrem wirklich dieses Herdentier. Und das ist so, ich glaube, so ein Konflikt, in dem wir uns befinden. Ne? Einerseits lebt uns ja Social Media und so die ganze Zeit vor, hey, du bist individuell, geh deinen Weg, verändere dich für gar keinen und so. Andererseits ist der Mensch aber halt doch ein Hordentier oder ein Herdentier. Ne?
Ja.
Und ein Hordentier wäre vielleicht in World of Warcraft, aber er ist ein Herdentier. Aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja, ja, ja.
Also man fühlt sich ja doch irgendwie der Masse, weil seitdem es diese großen Anti-AfD-Demos gibt, verliert ja auch die AfD an Zustimmung.
Ja.
Und ich glaube, meine nicht psychologisch basierte Meinung dazu, die ich überhaupt nicht fundiert ist, das ist einfach rein rausgeplappert, ist halt die, dass wenn du zum Beispiel jetzt in einem Bundesland lebst, in dem die AfD sehr stark ist, ne?
Ja.
Das ist ein bisschen wie bei der Stasi. Du traust dich vielleicht irgendwann auch nicht mehr öffentlich über deine politische Meinung zu reden, weil, ne, du hast ja letztens erzählt von dem Taxifahrer, der dann plötzlich Sachen um die Ohren geworfen hast, wo man irgendwie sofort denkt, ich halte jetzt mein Maul.
Ja.
Weil ich rede jetzt mit dem jetzt da nicht irgendwie oder diskutiere nicht, weil es lohnt sich nicht.
Ja.
Jetzt bist du aber in einem Umfeld, in dem du in deiner gefühlten Wahrnehmung sind alle AfD-Wähler zum Beispiel.
Ja.
Ne? Also hältst du dein Maul. Plus, du fängst irgendwann an, vielleicht halt auch zu wählen, weil was, wenn man es rausfindet oder na, oder bist du vielleicht auch irgendwie auch dann vielleicht auch irgendwann mal so sehr von dem überzeugt, dass du irgendwie dann anfängst, so ja, irgendwie haben sie schon recht. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt siehst du in den Nachrichten, dass Millionen von Menschen, das muss man ja sagen, addiert sind es ja Millionen von Menschen, auf die Straße gehen und sagen, das ist nicht richtig.
Ja.
Und dann fängst du vielleicht an, obwohl du in einem Hotspot da lebst und vielleicht auch gar nicht der Meinung bist, aber du merkst, oh, da ist Rückenwind.
Ja.
Und dann sagst du, nee, ich weiß, ich bin da nicht alleine.
Voll.
Und deswegen gebe ich dem doch nicht meine Zustimmung. Weil ich glaube, was extrem wichtig ist, und ich glaube auch, was auch in dieser Mobbing-Mentalität so wichtig ist, ist das Gefühl von Rückenwind. Also du stehst da nicht alleine da.
Ja.
Und wenn genug Leute, glaube ich, sagen, der Typ gehört weg, dann steht auch irgendwann, aber es muss, wie du sagst, es muss, glaube ich, so eine kritische Masse überschreiten. Mhm. Weil eine Anti-AfD-Demo einmal in München mit 30.000 Teilnehmern ist es ein Scheißwert.
Ja.
Ne? Aber 50 Anti-AfD-Demos mit 30.000 in ganz Deutschland verteilt und vielleicht ein, zwei riesige Fette mit über 100.000, ne? Das ist natürlich ein Statement.
Ja. Und das ist das ist halt so krass, weil das ist, was ja die Rechten, was denen so auch diesen Aufwind gegeben hat. Ganz lang, ne? Diese komischen Spaziergänge und wie das alles hieß, am Montagsspaziergang und so weiter. Das ist ja, was die schon ewig machen. Dieses sich organisieren und viele werden, zumindest viele werden, die sichtbar sind auf irgendeine Art, ne? Und das ist schon so, dass das so lange gedauert hat, bis sich da eine Gegenmasse gebildet hat, ist eigentlich seltsam, aber jetzt, wo man es sieht, und es ist echt genauso, wie du sagst, jetzt, wo man das so sieht, kann man das ja wirklich schon mal fast festhalten, dass das wichtig ist, solche Sachen zu machen. Also auch für, ich muss sagen, ich war lang jemand, der Leute, die auf Demos gehen, ein bisschen belächelt hat. Aber wenn du das dann so siehst, wie wichtig das eigentlich ist dafür, dass auch Leute, die nicht auf Demos gehen, dass die auch empfinden, ich habe hier Rückenwind, da müsste man das vielleicht schon auch, hätte ich da vielleicht auch schon ein paar mehr mitmachen müssen, ganz ehrlich. Und nicht so eine Nachttanzdemo, muss man auch sagen, wo man einfach nur tanzt.
Ja, ja. Also, wir haben hier in München ist ja auch ständig Demo. Ja. Ständig irgendwie ist eine Straße gesperrt und dann siehst du 50.000 Fahrradfahrer durchfahren und man denkt sich so, ich,
einer davon ist der Anzeigenhauptmeister.
aber würdest du dann im Umkehrschluss jetzt sagen, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wie gesagt, ganz unpsychologisch fundiert, dass Mobbing im Endeffekt, also wenn wir es mal evolutionär jetzt betrachtet, ne?
Okay.
Naja, schauen wir mal. Also ja. Vor 30.000 Jahren ist der Homo Neanderthalensis, oder wie ist der? Homo Neanderthalensis, doch.
Not bad, würde ich mal sagen. Kommt der Anthropologe hier raus.
Ja, ein bisschen Bones geguckt. Nee, also bis vor 30.000 Jahren gab es ja den Homo Neanderthalensis noch. Das bedeutet, wir wissen ja, dass eine lange, lange Zeit der Homo sapiens, also der Mensch und der Homo Neanderthalensis und noch eine dritte Homo Art nebeneinander gelebt hat.
Der Homo Eroticus.
Also, der lebt heute noch in Gießen. Und es ist ja auch nachweisbar, dass auch heute in manchen Menschen auch noch Gene vom Neanderthalensis nachweisbar sind. Also Homo sapiens und Homo Neanderthalensis, die haben sich auch gekreuzt. So.
Ja, ja.
Aber wir wissen, es gab eine Zeit lang, in der sich drei Homo-Arten quasi den Planeten geteilt haben. So, man hat so, der Homo sapiens ist deswegen die erfolgreichere Spezies von den drei gewesen, weil der Homo sapiens aggressiver war.
Ja.
Ne? Er war territorialer,
ja.
Er ist viel gewandert und hat eigentlich überall, wo er aufgetaucht ist, alles getötet, was ihm irgendwie gefährlich werden konnte. Also unsere von Grund auf evolutionär einprogrammierte Grundaggressivität gegenüber anderen Spezies und auch stammesfremden Artgenossen hat ja eigentlich maßgeblich auch zu dem Erfolg geführt, dass wir uns durchgesetzt haben.
Mhm.
Weil wir haben ja schon mal drüber gesprochen, so eine ähnliche Dynamik hast du zwischen Schimpansen und Bonobos.
Ja, ja, ja.
Die Schimpansen würden die Bonobos in kürzester Zeit ausrotten, während die nicht durch eine geografische Lage so voneinander getrennt, dass die Bonobos einfach da relativ friedlich ihr Leben führen können.
Ja.
Jetzt ist die Frage, ist Mobbing quasi eine Grundform von einer gesellschaftlichen Eigenart, die wir halt haben als Mensch, eben diese Zusammenrottung von Stämmen, sagen wir es mal so, oder eben von Gruppen und unsere Vorliebe für Zugehörigkeit. Deswegen sind ja Subkulturen überhaupt möglich und so populär, weil eine Subkultur ist A, ein Verbund von Menschen, der mich stärkt in meiner Meinung, der meine Meinung auch quasi validiert und der mich aber auch ganz deutlich von anderen Kulturen abgrenzt, von anderen Subkulturen, was ja dann quasi auch ein familiäres Umfeld irgendwie schafft, eine elitäre Zirkel, in dem man sich bewegt.
Mhm.
Und dieses Grundbedürfnis, worunter ja dann auch Mobbing fallen würde, weil ja Mobbing ja nichts anderes ist als ein wir haben gerichtet auf eine Person oder auf eine Gruppe von Personen.
Ja.
Ne? So ist es dann im Endeffekt nicht so, dass man sagt, ja okay, Mobbing hat auch ein Stück weit für uns Menschen einen positiven Aspekt auf Kosten von eben halt leider einzelnen Individuen?
Absolut, würde ich sagen. Jetzt, wo du das so sagst, fällt mir auch auf, dass Mobbing ist ja so ein feindseliges Verhalten oder ja, das ist so ein Anschlag auf den sozialen Status von anderen auch oft, ne? Also, klar, es gibt irgendwie, du kannst Leute verprügeln, das ist halt so, ja. Aber Mobbing geht ja oft viel weiter, wo du Gerüchte verbreitest oder irgendwie, ja, was macht der wohl daheim oder keine Ahnung, ne? Also irgendwie so komische, das ist auch so, dass du eben so den sozialen Status von Menschen auch damit so zementierst oder halt von deinem sozialen Status abkoppeln willst. Und das bedeutet ja, dass du so eine Art, also sozial kann man ja nicht alleine sein, sondern braucht man immer eine Gruppe für. Und das, was es letztlich bedeutet, ist ja tatsächlich, dass du klare Gruppen ausbildest durch so feindseliges Verhalten.
Und im Endeffekt, indem du ein Individuum, was in der Gruppe am minderwertigsten es ausschließt, ja eigentlich die Gruppe stärkst.
Ja, am minderwertigsten. Man beschließt es dann einfach, weil du natürlich,
genau.
Du bist dann
genau.
Deine
also
Macht.
Die Gruppe entscheidet, genau. Ja. Also das ist jetzt, die Gruppe entscheidet, dieses Individuum hat aus irgendeinem Grund weniger Wert als der Rest, weil es entweder körperlich benachteiligt ist, also wenn wir jetzt mal steinzeitlich denken, oder weil es vielleicht sich auch nicht unterordnen will oder unterordnen kann. Also die Gruppe beschließt, weil, guck mal, es ist ja so, Mobbingopfer sind ja irgendwie oft ähnlich, so vom Verhalten her. Ne? Also du hast auch aus unserer Schulzeit, Leute wie du und ich, es fällt sehr schwer, glaube ich. Eigentlich, wir können so gut wie nicht Mobbingopfer werden.
Ja,
also wir können natürlich auch Mobbingopfer werden, ne? Ja. Aber so in der Schulzeit war es eigentlich unmöglich, weil wir hatten einen guten Status. Wir waren eigentlich relativ, wir haben uns jedes Jahr den Klassensprecher abgewechselt.
Ja. Ja, das stimmt.
So, wir hatten breite Zustimmung aus unserer Klasse. Wir haben den Abschlussscherz gemacht.
Stimmt.
Ich war, es war ganz klar, dass ich beim Abschlussscherz unter anderem mit ein paar anderen, aber eine tragende Rolle geführt habe. Genauso wie du dann auch bei dir im Abschlussscherz. So. Ja. Das heißt, man hatte nicht nur in der eigenen Klasse, sondern im ganzen Jahrgang hatte man einen guten Stand.
Ja.
Es wäre unmöglich gewesen, dich oder mich zum Aussätzigen in unserer Schulzeit zu machen.
Ja.
Weil wir viel zu vernetzt waren und viel zu viel Rückenwind und auch von unseren Mitschülern hatten. Ja. Plus, wir waren A, nicht zurückhaltend.
Ja.
Und B, weil wir uns ja im Schulbereich in einem, zumindest ab einer bestimmten Klasse, in einem Raum bewegt haben, in dem körperliche Gewalt natürlich nicht akzeptabel war. Ja. Also das bedeutet, in unserer heutigen Gesellschaft müssen wir ja körperliche Gewalt als legitimes Werkzeug, um Dominanz zu erwirken, müssen wir ja nicht mehr fürchten.
Ja, ja, ja.
Sondern wir waren schlagfertig.
Ja.
Wenn uns jemand getestet hat mit einem dummen Spruch, hatten wir in der Regel immer den dümmeren Spruch parat.
Ja.
Das bedeutet, quasi bevor körperliche Auseinandersetzung anfängt, beginnt ja quasi bei den Affen das Geheul und das sich aufbäumen. Ne? Das bedeutet, bevor es überhaupt zu körperlichen Gewalt kam, war ja schon beim Abchecken auf rhetorischer Ebene und auf Verhalten, war ja schon klar, wer der Babo ist.
Ja, das stimmt.
Und wenn wir zu zweit waren, war es sowieso dann eigentlich vorbei, weil selbst wenn der eine von uns gerade keinen Spruch hatte, konnte der andere was Dummes sagen.
Das stimmt.
Und so haben wir uns eigentlich während der ganzen Schulzeit uns unbewusst einen Rang sozusagen erarbeitet, der uns eigentlich nicht angreifbar gemacht hat. Wir waren eigentlich nicht angreifbar in der Schulzeit.
Also bei mir gab es einmal den Versuch, mich zu mobben. Nach dem Schullandheim war das.